Liebe Geschwister, kaum ein Thema wirkt derzeit mehr medialen Sprengstoff als die Frage nach dem Umgang mit der Homosexualität im weiteren Sinne, sprich der körperlichen und gleichgeschlechtlichen Liebe zwischen einer Frau und einer anderen Frau, beziehungsweise einem Mann und einem anderen Mann. Und es ist schwierig, in der Öffentlichkeit eine Meinung zu vertreten, welche von der herrschenden Meinung abweicht. Diese Liebe sei beanstandungslos, gleich in welchem Zusammenhang man diese Meinung äußert. Denn man läuft immer wieder Gefahr, als homophob abgestempelt zu werden. Es wird einem Diskriminierung vorgeworfen und im schlimmsten Falle wird man Ziel von juristischen Unterlassungsansprüchen bis hin zu Schadensersatzforderungen. Also dieses Thema, das birgt Sprengstoff, sozialen Sprengstoff. Allerdings, und das ist mir wichtig, das auch zu Beginn schon so zu sagen, es hat Zeiten gegeben, und die sind noch nicht lange her, in denen tatsächlich Diskriminierung in seiner oder in ihrer schwersten Ausprägung bis hin zum Angriff auf das Leben aufgrund der Ausübung homosexueller Liebe tatsächlich stattgefunden hat. Und das war unmenschlich, zutiefst unmenschlich und im wahrsten Sinne des Wortes auch menschenverachtend. Daher ist es mir wichtig, klarzustellen, dass nach meiner persönlichen Auffassung zu differenzieren ist zwischen dem staatlichen Umgang mit Homosexualität und ihrer Bewertung in einem christlichen Kontext. Wir kennen in Deutschland diese Trennung von Staat und Kirche, weshalb es an mehreren Stellen ganz normal ist, dass staatlicherseits ein bestimmtes Verhalten zumindest nicht verboten ist, aber dasselbe Verhalten bei einem überzeugten Christen jedenfalls es nicht von Gottes Wort gedeckt erscheint. Ich vertrete schon die Auffassung, dass der Staat die persönliche Entscheidung des Einzelnen, welchen Menschen er liebt, zu respektieren hat. Und ich halte es hier mit Voltaire oder mit einem Satz, den man ihm zugeschrieben hat. Er hat es nicht selber gesagt, aber eine eigene Geschichte. Aber ihm wird zugeschrieben, ich hasse Ihre Meinung, aber ich werde mich mit meinem Leben dafür einsetzen, dass Sie diese Meinung äußern dürfen. Und die Überschrift über die heutige Predigt, sie heißt, Jesus Christus liebt die Menschen, aber er hasst die Sünde. Gleichwohl, ihr könnt euch aus dieser Überschrift bereits, ja, könnt ihr ja letztendlich die Meinung sehen, dass ich die Auffassung vertrete, dass wir als Glaubengemeinschaft eine eigene Auffassung zum Umgang mit Homosexualität vertreten dürfen, eben weil wir eine Glaubensgemeinschaft sind und daher Werte in unserem Sinne dann auch ja, gewichten dürfen, eine andere Gewichtung geben dürfen. Und dieses Thema Umgang mit Homosexualität ist für uns praxisrelevanter, als mancher von uns glauben mag. Zum einen diskutieren wir in unserer Bundesgemeinschaft schon in den letzten Jahren sehr oft, sehr kontrovers und sehr intensiv, leidenschaftlich darüber. Aber zum anderen kenne ich Eltern, die stark verunsichert sind, wie sie mit dem Verhalten ihrer minderjährigen und schulpflichtigen Kinder umgehen sollen, denen in der Schule und in der Gesellschaft unterschiedlich suggestiv eine Entscheidung abverlangt wird, sich zu einer vorhandenen oder nicht vorhandenen Homosexualität zu bekennen. Und wie soll ich als Mutter oder als Vater damit umgehen, ohne mich zu verstellen, aber auch um dem Kind Orientierung zu geben, wenn sie gegebenenfalls im Widerspruch zu dem steht, was derzeit politisch korrekt ist. Das heißt, es ist meiner Auffassung nach richtig, dass wir als Bundesgemeinschaft, aber auch als Gemeinde einen Standpunkt hier vertreten. Und Frank hatte vor einigen Wochen, als einige von uns Ende Juni war das, an einem Regionaltag des Bundes zu diesem Thema teilgenommen hatten, schon angedeutet, ich möchte heute versuchen, mit Gottes Hilfe einen solchen möglichen Standpunkt zu formulieren. Und ich möchte zunächst einmal beginnen mit dem ersten Schöpfungsbericht aus Mose 1, die Verse 27 und 28. Und Gott schuf den Mensch als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott schuf uns als Mann und Frau und er gab uns in unserer Unterschiedlichkeit die Fähigkeit, dass wir miteinander uns fortpflanzen können. Das heißt, hier in diesem ersten Schöpfungsbericht, da steht die Fortpflanzung im Vordergrund. Der zweite Schöpfungsbericht, der geht darüber hinaus. 1. Mose 2, die Verse 23 und 25, da sagt der Mensch, diese endlich ist Gemein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch, der Mann und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Der zweite Schöpfungsbericht. Endlich, endlich, Ausdruck großer Freude. Ein Fleisch, Ausdruck einer erfüllten Einheit. Und sie schämten sich nicht, obwohl sie nackt waren. Das ist Ausdruck einer von Gott gewollten und über den reinen Fortpflanzungsgedanken hinausgehenden guten Sexualität. Für unser Thema heute ergeben sich für mich hieraus zwei Erkenntnisse. Zum einen, Sexualität ist Gott gewollt und dient nicht allein und ausschließlich der Fortpflanzung. Wir dürfen als Mann und Frau uns Freude schenken und das durchaus auch in einer körperlichen Art und Weise. Und zum anderen, Gott hat uns entweder als Mann oder als Frau erschaffen. Und es ist demzufolge auch Gottes gewollte Ordnung, dass es tatsächlich nur zwei Geschlechter gibt. Nun wissen wir, wie es weiterging. Der Mensch setzte sich über die von Gott gewollte Ordnung hinweg, verstieß gegen Gottes Gebot, sodass die Sünde Einzug hielt in das Leben der Menschen und uns von Gott trennte. Richtig ist, dass es gerade im Alten Testament noch weitere Stellen gibt, die sich mit dem Thema Homosexualität auseinandersetzen. Fakt ist aber, dass Gott gerade um die Macht der Sünde zu überwinden und um eine Beziehung, eine echte Liebesbeziehung zu uns Menschen wiederherzustellen, seinen eigenen Sohn gab, um jeden, der an ihn glaubt, ewiges Leben zu geben. Johannes 3, Vers 16. Das heißt, jeder Mensch, der sich zu Jesus Christus bekennt, der an ihn glaubt, ist gerettet. Nach meiner Auffassung, und hier werde ich noch näher darauf eingehen, gibt es für jeden Menschen, der sich für Jesus Christus bekennt, unabhängig davon, ob er homosexuell sich verhält oder nicht, gilt das. Auch er ist gerettet. Durch Jesus Christus ist die Vergebung und das Primat der Barmherzigkeit in die Beziehung zwischen den Menschen und Gott gekommen, sodass das, was wir im Alten Testament her kennen, nicht falsch geworden ist. Es ist nicht falsch, aber es ist von Jesu Christi Liebe her den Gedanken der Vergebung, der Barmherzigkeit auszulegen. Und Paulus selbst, gerade im Römerbrief, ja, ein ganz besonderes Zeugnis, dafür litt unter dem Zwiespalt seines Drangs der Befriedigung der Bedürfnisse des Fleisches und dem Willen, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, eben ohne Sünde. Und ich meine, das erste Mal, Christoph, in einer Predigt von dir gehört zu haben, dieses schöne Bild, dieses eindrückliche Bild, welches Martin Luther geprägt hat, dass mit der Taufe die Hoffnung verbunden ist, dass der alte, sündhafte Mensch ertränkt wird, aber der Getaufte eben nach der Taufe leider merkt, der Kerl kann schwimmen. Ja. Das heißt, in der Lebenspraxis erkennen wir, dass auch dann, wenn wir uns ernsthaft und bewusst zu Jesus Christus bekennen und ein Leben führen wollen, was alleine Gott und Jesus Christus gefällt, wir trotzdem der Versuchung der Sünde ausgesetzt sind. Und soweit ich von mir selber sprechen kann, ihr auch immer, aber allzu oft unterliegen. Nun, was sagt nun das Neue Testament zur ausgeübten Homosexualität? Ist das Sünde? Wir lesen in 1. Römer, oder nein, nicht in 1. Römer, sondern in Römer 1, die Verse 18 bis 32. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn in seinem unsichtbaren Wesen, sowohl seiner ewigen Kraft als auch seiner Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch im Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis seines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in die Begierde ihres Herzens, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelten und dem Geschöpf Verehrung und Dienst darbrachten, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Irrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotthasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böse Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht alleine aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Gott ist zornig Gott ist zornig über die Menschen, die die Wahrheit kennen und trotzdem ohne ihn leben. Die körperliche Liebe, Paulus spricht hier von Leidenschaft zwischen Frauen und Frauen oder Männer und Männer, ist schändlich und sie ist gleichgestellt mit anderen Ausdrucksformen der auch im weltlichen Kontext unstrittigen Sünde wie Ungerechtigkeit, Bosheit, Neid, Gewalt, um nur einige Beispiele zu nennen, die hier aufgeführt werden. Und diese Aussage ist eindeutig und bei allen Kunstgriffen der Auslegung nicht relativierbar. Das heißt, an der Aussage, dass gelebte Homosexualität auch im Lichte des Neuen Testamentes Sünde ist, kann es nach dieser Textstelle keinen Zweifel geben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir denn generell mit Sündern um? Und wenn dies so, und gibt es Sünden, die schwerer wiegen als andere Sünden? Und wenn das so sein sollte, wer entscheidet denn, was eine schwerwiegende Sünde ist und eine Lässlichkeit? Fakt ist, dass Jesus Christus die Menschen liebt. Johannes 15, Vers 9 lesen wir, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Aber wie liebt denn ein Vater sein Kind? Nun, unter uns sind viele Eltern. Und ich denke mal, ich muss nicht alles selber sagen. Olli, ich darf dich bitten, komm mal nach vorne. Du bist Vater.
Ja. Schön, du hast deinen Sohn dorthin gesetzt. Genau, der hört das jetzt mit. Ich hoffe, das passt trotzdem.
Nein, nein.
Ich kann mich erinnern, wir hatten ja selber auch 3 Kinder oder haben es immer noch, ja, natürlich. Und es gab hier in der Gemeinde mal eine Zeit, da war der Gottesdienst 9.30 Uhr. Und da hatten wir heiß diskutiert, ob man das verschiebt, ja, auf 10 Uhr, wie es jetzt ist. Und das Argument der Befürworter für 10 Uhr war, dass die jungen Familien doch morgens immer so einen Stress haben. Wie war denn das bei euch heute Morgen? Ich glaube, ihr habt 5 Kinder, ja?
Nicht ganz 5, hoffe ich. Also ich muss nochmal nachzählen. Nee, es sind 4. Tatsächlich. Aber fast. Aber ich meine, bis 4 rundet man ja eigentlich noch ab. Also faktisch haben wir gar keine Kinder. Und trotzdem Stress. Meine Frau mit mir. Nee, also im Regelfall geht das relativ gut, weil wir das vorher immer schon abstimmen. Ich sag mal so, ne, wenn man Teenager hat, so Pubertiere, die haben ja ihren eigenen Willen, ne? Und Pubertiere, die dürfen ja durchaus auch entscheiden, ob sie zu einem Gottesdienst gehen oder nicht, oder ob sie sagen, wenn ich die Woche über zum SharePoint gehe oder was weiß ich wohin, da habe ich genug geistlichen Input, dass ich sage so, also Sonntagmorgen um 10, da bin ich sowieso noch nicht so ganz aufnahmefähig. Also das dürfen Jugendliche selbst entscheiden. Also grundlegend muss ich aber sagen, unsere Kinder sind gern im Gottesdienst. Und das ist toll. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Nee, es ist tatsächlich so. Das, was wir bis jetzt festgestellt haben, ist eigentlich immer so, dass wir gesagt haben, oh, schön. Schön, wenn sie da sind und die Kids freuen sich auch. Und von daher, Stress ist das nicht im Großen.
Ja, vielen Dank. Sag mal, 4 Kinder, sind die eigentlich alle brav?
Also, ich sag's mal vorsichtig so. Als unser erstes Kind geboren wurde, sagte meine Mutter zu mir, ich wünsche dir, dass deine Kinder nicht so werden wie du. Das bedeutet, im Vergleich zu mir haben wir tolle Kinder. Also, das möchte ich vielleicht an der Stelle mal so sehr deutlich sagen. Ich bin dann doch eher etwas lebendiger und also noch lebendiger und noch auffälliger gewesen. Nee, aber wir haben tolle Kinder. Was heißt denn brav? Das ist ja aber die spannende Frage. Heißt brav immer das zu tun, was die Eltern sagen? Das möchte ich bezweifeln, weil es ja auch in der Bibel steht, du sollst Vater und Mutter ehren. Da steht nicht drin, du sollst tun, was Vater und Mutter sagen. Und da steht auch nicht drin, du sollst sie unbedingt lieben, du sollst sie ehren. Ja? Also von daher, brav sein ist was anderes. Die Kinder haben ihre eigene Meinung und dazu haben wir sie erzogen. Und manchmal stelle ich mir die Frage, wer tut sich sowas an? Aber wir haben das getan und das ist auch gut so.
Liebt ihr eure Kinder und kannst du dir vorstellen, dass sich das ändert?
Ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das Punkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ändert. Ja, es gibt Situationen, da denke ich manchmal, da kannst du auch an die Wand klatschen. Aber das geht denen auch mit mir so. Und ich sag's mal ganz ehrlich, die Mattea hat seit ungefähr anderthalb, zwei Wochen so ein Drive, die kommt jedes Mal, also jeden Tag mindestens ein bis zwei oder dreimal zu mir und sagt, Papa, ich liebe dich. Und er glaubt ja gar nicht, was das mit meinem Herzen macht.
Olli, ich danke dir. Ich finde, das hat einen Applaus verdient, oder?
Also, ich habe den Olli kurz vorm Gottesdienst gefragt. Ich habe ihm die Fragen vorher nicht gegeben, also das war wirklich spontan. Aber es ist genau das gekommen, was ich mir gewünscht habe. Wir haben hier erlebt, der ganz normale Wahnsinn in einer Familie, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die tiefe Liebe, die Eltern gegenüber ihren Kindern eben empfinden. Und wir haben gelesen, Gott, Vater, liebt uns. Und genauso liebt er auch Gott, Vater, uns, auch wenn wir vielleicht nicht immer so funktionieren, wie er es sich von uns wünscht. Wir wissen aus den Evangelien, Jesus Christus ist auf die Menschen zugegangen, die ein sündhaftes Leben geführt haben. Also ich denke hier an Matthäus, den Zöllner, die Samariterin am Brunnen, die zuvor mit fünf Männern zusammengelebt hat und jetzt in wilder Ehe mit dem Sechsten lebt. Beide, ja, Matthäus, genau. Und die Samariterin, beide haben Jesus als den Erretter erkannt und ihr Leben danach geändert. Und ich hatte bereits aus Johannes 15 zitiert und ich zitiere nochmal aus Johannes 15, nunmehr Vers 12. Jesus Christus spricht, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wir sollen also die Menschen, die Sünder so lieben, wie Jesus Christus uns geliebt hat und noch liebt. Und wieder bezogen auf das heutige Thema und die Frage, wie sollen wir mit homosexuell empfindenden und praktizierenden Menschen umgehen, kann die Antwort auf diese Frage nur lauten, in Liebe. In Liebe. Es gibt Gemeinden. Auch in unserer Bundesgemeinschaft, die nehmen Menschen, die sich zu Jesus Christus bekannt haben, aber ihrer homosexuellen Neigung weiterhin nachgehen, nicht in die Gemeinde auf. Sie verwehren ihnen die Gemeindemitgliedschaft. Das halte ich für falsch. Da ist meines Erachtens gegen dieses Liebesgebot verstößt. Wichtig ist sicherlich, dass die Gemeinde eine solche Beziehung nicht segnen kann. Denn es kann nicht richtig sein, einem Leben in der Sünde Segen zu geben und dieses Leben somit zu legitimieren. Aber den Menschen selbst mit offenen Armen zu empfangen, ihn als Glaubensgeschwister aufzunehmen, in dem Wissen, dass wir alle Gefahr laufen, den unterschiedlichsten Versuchungen zu unterliegen, das sehe ich als unseren Auftrag an. Und ein letztes Beispiel aus dem Neuen Testament, Johannes 8, ist mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden. Viele von euch kennen den Bericht, in dem Jesus von den Pharisäern auf die Probe gestellt wird und sie ihm eine Ehebrecherin vorführen, die nach dem Alten Testament völlig korrekt gesteinigt werden soll. Jesus, der Allwissende, sagt zu den Pharisäern: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster einen Stein auf sie. Und ihr kennt die Geschichte. Keiner warf einen Stein. Jeder verließ still und heimlich den Platz. Und auch Jesus Christus, der Einzige, der ohne Sünde war, er warf nicht einen Stein, sondern er sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Wie sollten wir dann verbal oder in welcher Form auch immer einen Stein werfen, sprich verurteilen und ausgrenzen? Aber das enthebt uns nicht von dem Recht, ein Verhalten, welches nach dem Wort Gottes sündig ist, als solches auch zu benennen. Und ebenso erscheint es mir berechtigt, bei der Übertragung bestimmter Aufgaben das gesamte Leben desjenigen in den Blick zu nehmen, welchen wir diese Aufgabe übertragen. Nach 1. Timotheus 3, Vers 2 muss der Aufseher einer Gemeinde Mann einer Frau sein, folglich heterosexuell orientiert sein. Daher käme für mich persönlich ein Pastor oder ein Mitglied der Gemeindeleitung, welche homosexuelle Liebe praktiziert, aufgrund ihrer Vorbildfunktion nicht in Frage. Und auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gilt für mich das Gleiche, denn gerade in dieser Lebenszeit ist der entsprechende Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ein besonderes Vorbild. Aber darüber hinaus sehe ich keinen Unterschied zwischen Menschen, welche homosexuell empfinden und dies auch praktizieren, und Menschen, welche anderen Versuchungen der Sünde unterliegen, sei es Überheblichkeit, Neid, Lüge oder was auch immer. Wir alle sind Sünder und es steht uns nicht an, zu verurteilen. Jesus Christus hat sich für uns hingegeben, weil er uns liebt. Gott Vater hat sein Kind hingegeben, weil er uns liebt. Lasst uns in unserer Unvollkommenheit danach streben, einander ebenso zu lieben.